Wir waren noch gemutet. Hallo, ihr hört das Freifunkradio. Wie immer Qualitätsrundfunk hier aus der Gerichtsstraße im Wedding in Berlin. Und heute ist uns zugeschaltet das Freifunknetz oder die Aktivisten vom Freifunknetz in Weimar. Also René, du bist vom Weimar-Netz. Übrigens habe ich hier noch einen Gast im Studio. Der Andi ist auch noch hierher gekommen.
Ja, schöne Grüße nach Weimar.
Das freut mich. Hallo Andi.
Die üblichen Fragen, die ich allen Freifunk-Communities stelle an euch. Seit wann macht ihr Freifunk in Weimar? Und wie viele Knoten habt ihr?
Ja, wir machen Freifunk, so wie ich das hier mitbekommen habe. Wir mussten noch mal kurz recherchieren, seit ca. 2000, 2001. Stand gestern waren es 116 Knoten bei uns im Monitoring-System, wobei im Moment 4 bis 5 Knoten abgeschaltet im Wartungsmodus sind, die eigentlich auch laufen, aber im Moment eben nicht funktionieren, sodass wir ungefähr auf 120 Knoten kommen.
Ja, sehr gut. Genau, also das Weimar-Netz ist, glaube ich, eines der am längsten bestehenden Freifunknetze in der ganzen Freifunk-Community neben Berlin und Leipzig. Das waren, glaube ich, die ersten Städte, wo das begonnen hat.
Also wenn ihr 2000, 2001 in Weimar angefangen habt, dann wäre das vor Berlin. Also bei Berlin hat 2002, 2003 angefangen.
Ja, den Kelch nehmen wir gerne an.
Okay, also bei euch gab es Freifunk schon, bevor es Mesh-Netzwerke gab. Da habt ihr also schon...
Genau, da wurden, das war auch nicht unbedingt, oder es war schon mit WLAN, aber es wurden auch ganz oft LAN-Kabel über die Straße geworfen oder Häuser quasi verbunden über Schornsteine und darüber dann die Verbindung hergestellt.
Okay, da wurde noch nicht gefunkt.
Und später standen dann einfach Rechner unterm Dach. Also es gab ja anfangs keine Router, wie wir sie heute kennen, sondern es gab halt WLAN-Karten für Rechner und die standen halt unterm Dach und liefen da.
So haben wir auch angefangen in Friedrichshain. Mit alten PCs. Oder, was sagt ihr dazu aus Weimar?
Im Prinzip wissen wir es auch nur von Andi, weil alle, so wie wir hier sind, damals noch gar nicht dabei waren. Andi ist einer der Pioniere, neben Kloschi und Bastian Bittorf. Und genauso wie Andi sagt, genau, Router gab es damals noch nicht. Es waren Rechner mit eingebauten Netzwerkkarten, die entweder mit einem Kabel oder eben dann vielleicht schon per WLAN verbunden wurden. Aber das ist alles vor unserer Zeit gewesen. Die sind alle erst danach gekommen und der Pionier sitzt eigentlich bei dir im Studio und das ist eigentlich der Andi, ja?
Das stimmt gar nicht. Ich bin erst seit 2006 dabei. Ich weiß nicht, ob Storchi bei euch mitsitzt. Der war bei dem ersten Treffen mit dabei gewesen.
Ja, Storchi ist hier, der konnte es eben aber auch nicht so genau wiedergeben. Er meinte genau, er wäre dabei gewesen. Damals war es genau so der Fall, also Bastian Bittorf und Kloschi, die hätten einen Radiosender hier betrieben über Subsignal und das wäre ungefähr 2000, 2001 gewesen. Und im Prinzip waren das so die Anfänge von Freifunk, auch wenn es noch nicht so hieß.
Ja, ihr sitzt ja jetzt auch im Maschinenraum, ist ja das wöchentliche Treffen jetzt gerade, glaube ich. Und der Maschinenraum war früher tatsächlich ein Radiostudio gewesen. Ping FM hieß das ganz früher mal, danach Subsignal.org und da wurde anfangs Radio gemacht und jetzt ist es inzwischen zu einem Hackerspace geworden.
Okay, und wie viele aktive Leute machen da mit im Weimar-Netz?
Ich frage mal. Nachdem ihr in Berlin uns den Andi ja jetzt abgeworben habt, sind wir einiger weniger. Das heißt, wir sind im Moment zwischen 5 und 8 Leuten, mehr oder minder aktive, die regelmäßig hierher kommen. Ja, und so ein paar freiwillige Helfer, würde ich sagen, kommen wir alles in allem auf 15 Leute.
Möchtest du? Und was treibt euch um? Also was ist so, naja gut, ihr seid verschiedene Leute, das heißt, ihr habt womöglicherweise unterschiedliche Motivationen, aber warum macht ihr Freifunk?
Ja, genau, das ist das. Also wir haben unterschiedliche Motivationen. Jeder hat so auch sein eigenes Steckenpferd, für das er sich interessiert. Das ist natürlich zum einen mal der Spaß an der Technik, sodass man sich täglich im IRC-Channel oder auch per Mail oder wöchentlich, wenn man sich dann trifft, auch mit Gleichgesinnten mal austauschen kann. Der Betrieb von Mesh-Netzwerken ist eigentlich die technische Grundlage dafür, ne? Wir behandeln hier auch andere Themen. Wir helfen auch mal, wenn jemand mit einem Laptop kommt, was nicht funktioniert oder auch mit dem bösen Windows-Betriebssystem mal ein Problem hat. Aber ansonsten geht es vorwiegend um die Entwicklung der eigenen Firmware, die wir hier in Weimar haben. ja, und da die Motivation ist da eigentlich der Spaß an der Technik, an der Softwaretechnik, aber auch an der Hardware mit den Routern.
Ja, da hast du jetzt wieder ein neues Stichwort genannt. Die Sache mit der, ihr habt eine eigene Firmware, ihr habt 116 Knoten und eine eigene Firmware. Das ist ja schon richtig ambitioniert. Aber gut, wenn es das Netz schon lange gibt, dann gibt es wahrscheinlich auch schon lange eure eigene Firmware.
Ja, also die Firmware gibt es schon oder hat sich eigentlich beständig weiterentwickelt. Wir hatten ganz früher die Firmware von Sven Ola, die auch in Berlin zum Einsatz kam und in Leipzig. Bastian selbst hat für seinen Geschäftsbetrieb, Vernetzt Hotels, hat er auch auf dieser Basis Firmware geschrieben und weiterentwickelt. Und da fließen immer wieder Sachen gegenseitig ein, die dann benutzt werden. Und jetzt im Moment benutzen wir quasi so ein Fork dieses Kalua-Frameworks, was Bastian geschrieben hat, für unsere Weimarnetz-Firmware und bauen da auf OpenWRT Chaos Calmer basierend mit OLSR unsere Netze auf.
Genau, also ihr verwendet dann OLSR V1, wahrscheinlich einfach, weil es so gewachsen ist und ihr damit früher mal angefangen habt und man so ein laufendes System wirklich ungern im laufenden Betrieb komplett unkonfiguriert, nehme ich mal an.
Das haben wir aber Anfang diesen Jahres tatsächlich gewagt. Wir haben die Metrik im OLSR umgestellt auf allen Knoten und es hat zum großen Teil auch funktioniert.
Und welche Metrik also habt ihr da dann eingesetzt? Also ihr habt nicht ETX verwendet vorher oder ihr habt jetzt eine andere?
Wir hatten ETX-FF und jetzt nehmen wir diese Metrik, wo LAN-Verbindungen nochmal deutlich bevorzugt werden.
Ah, okay, das ist natürlich cool. Wie heißt diese Metrik bei OLSR V1?
Das weiß ich nicht.
Okay, vielleicht weiß es jemand irgendwie in Weimar?
Nein, ich bin da im Detail auch raus. Ich gebe den Ball mal an den Martin zurück. Ja, wir sind noch nicht ganz einig. FFETH wäre hier ein Vorschlag.
Ah, okay, FFETH, ja, klingt plausibel. Ich glaube, das habe ich schon mal gesehen. Okay, das ist natürlich, das ist einer der wesentlichen Kritikpunkte, die ganz früh aufgekommen sind, als wir früher mal OLSR gehackt haben und da diese ETX-Metrik eingebaut haben, dass Leute, die das Routing-Protokoll genommen haben, halt auch für Drahtverbindungen und sich dann beschwert haben, dass es dann, wenn da zwei Links über Drahtverbindungen gingen, dann das doch lieber per Funk ging, obwohl der Link miserabel war. Und dann fingen wir an mit irgendwelchen Konfigurationsparametern, die Werte künstlich zu verändern. Ja, das war gut, Notbehelf.
Genau, und wir haben ein paar Standorte in Weimar, wo wir das tatsächlich auch so gebrauchen können. Wir haben im Nationaltheater in Weimar sind alle vier Himmelsrichtungen vernetzt und die Router untereinander verbunden. Und da wäre es natürlich Quatsch,
wenn die... Da wäre es natürlich Quatsch, wenn die von Antenne zu Antenne miteinander reden.
Ja.
Genau solche Probleme tauchen dann auf.
Genau, ist eigentlich der Stefan noch im...
Stefan Mann? Ist auch noch zu
Gang. Das ist nämlich noch ein weiterer Gast aus Thüringen. Und zwar von Freifunk aus Erfurt, die etwas anders
arbeiten. Könnt ihr mich hören?
Ja, wir können dich hören. Ja.
Ja, möchte ich mir noch kurz vorstellen. Ich bin der Stefan von Freifunk Erfurt und ähnlich wie Weimar sind wir eigentlich schon lange im Geschäft, nur noch nicht so lange. Jetzt etwa 10 Jahre, hatten aber zwischendurch mal mehrere Jahre so ein bisschen Pause und sind erst in den letzten 3 Jahren wieder so richtig aktiv geworden.
Dann auch die Frage an dich, wie viele Knoten gibt es denn in Erfurt?
Also insgesamt sind es etwa über 160, allerdings sind viele auch, sag ich mal, in Landkreisen außerhalb von Erfurt, also nicht viele, aber einige, ich glaube so 120 Knoten müssten in Erfurt stehen.
Okay, und die Netze sind jetzt nicht per Funk miteinander verbunden, sondern ihr habt da auch eine VPN-Lösung, dass die zusammengeschaltet sind oder seid ihr da ganz separat?
Na, teilweise. Also wir setzen auf Clou an. Das haben wir uns, sag ich mal, länger überlegt, nachdem wir vorher auch noch OLSR benutzt haben, den Meshkit. Aber seit etwa über zwei Jahren nutzen wir Clouon mit, sag ich mal, einer eigenen Anpassung, aber nach dem Vorbild von anderen Freifunk-Communities. Natürlich auch auf VPN-Verbindung, aber es gibt auch einen durchaus interessanten Abschnitt von Richtfunkstrecken. Also ich denke mal so 30 bis 40 Mesh-Clients sind per WLAN in verschiedenen Straßen vernetzt.
Das ist natürlich was mir immer sehr gut gefällt, wenn ich höre, dass Leute auch wirklich Funk machen und nicht einfach nur über OpenVPN irgendwelche Hotspots zusammenschalten über ein Routing-Protokoll, was eigentlich für drahtlos gebaut wurde.
In Erfurt sind ja sogar Amateurfunker mit dabei, die auch längere Funkstrecken realisieren können. Ich kenne jetzt die Funkstrecken nicht genau, aber Stefan weiß das bestimmt besser.
Ja, wir haben einen Stadtteil, wo einige versucht haben, auf ihren Dächern wirklich auch verschiedene Richtfunkstrecken aufzubauen. Gibt jetzt, sag ich mal, noch so ein bisschen die Tendenz, dass es natürlich nicht rein Mesh ist, weil natürlich, wenn man die Punkt-zu-Punkt-Verbindung aufbaut, dass man dort eben zum Beispiel bei Ubiquiti Networks die feste Access-Point-Verbindung nutzt und darüber dann noch Mesh laufen lässt. Da sind jetzt natürlich, jeder hat da ein bisschen unterschiedliche Ansichten, aber es gibt durchaus auch direkte Mesh-Verbindungen über einen Kilometer oder so.
Und was für eine Hardware verwendet ihr da jetzt jeweils in Erfurt und in Weimar? Es ist ja so, dass mittlerweile, früher haben wir immer ganz gerne diese Dualbandgeräte von TP-Link gekauft, die jetzt nicht mehr hergestellt werden, also diese WDR 3500, 3600, 4300. Ihr setzt jetzt überwiegend Ubiquiti-Geräte ein oder was verwendet ihr da?
Da würde ich erstmal antworten. Also wir empfehlen natürlich für die Einsteiger natürlich den TP-Link 841N. Solange der noch etwa 15 bis 20 Euro kostet, kann da jeder erstmal anfangen für sich zu Hause. Und für den größeren Einsatz natürlich vielleicht sowas wie Archer C5, C7 eventuell. Also gibt da ja irgendwo Schwankungen, was sozusagen den Markt trifft. Und für die Außengeräte natürlich Ubiquiti, entweder Nanostation oder von TP-Link TPEs.
Okay, und Archer C5 bin ich mir jetzt nicht sicher. Archer C7 kann man einsetzen. Ich bin gerade dabei, das auch selber zu testen. Das heißt, der Archer C7, da ist es 5 GHz WLAN, das benutzt ihr dann im Infrastrukturmodus. Also dann konfiguriert ihr die als Master und Client oder verwendet ihr die auch fürs Mesh?
Es gab euch das auch bei den Dualbandgeräten, also auch wie der WDR 3600, die Mesh in 5 GHz Band. Dadurch, dass eben jetzt nicht mehr so viele Geräte verfügbar sind, hat das natürlich auch zurückgenommen. Und bei dem Archer, wir verfolgen natürlich die Entwicklung bei Kluon, die eigentlich immer sehr aktuell ist. Wir sind aber immer nicht ganz so schnell und testen das nicht so ganz live wie andere Communities. Aber wir lassen uns dann immer inspirieren, was ich zum Beispiel in Mainz oder irgendwo im Rheinland, was dort vorprobiert wird.
Ja, es wird sehr nerdig und sehr, sehr technisch, aber irgendwie ist es dann auch okay. Also ich teste gerade einen Archer C7 und da gibt es dieses 802.11s, also diese Mesh-Standard, den die IETF mal angefangen hat zu machen. Und da kann man das Routing, was dieses 802.11s intern hat, das kann man ausschalten. Dann hat man im Prinzip auch einen Ad-Hoc-Modus. Und ich habe gehört von Tests, wo Leute meinten, dass er etwa 5% schneller ist als der herkömmliche Ad-Hoc-Modus. Und damit habe ich auf jeden Fall so in Labortests mit Dualbandgeräten Geschwindigkeiten von 8 bis 9 Megabyte pro Sekunde Durchsatz, also zwischen den zwei Geräten auf kurze Entfernung hingekriegt. Also das sieht schon sehr gut aus.
Also ich kann da jetzt noch was zu sagen. Ich habe auch einen C7 bei mir selbst zu Hause. Der funktioniert im Ad-Hoc-Modus noch nicht hundertprozentig, was aber nicht an OpenWRT liegt, sondern wahrscheinlich an unserem Kalua-Framework-Skriptsammlung, die da oben drauf ist von Bastian Wittorf. Ansonsten ist es bei uns ähnlich wie in Erfurt. Wir nutzen auch die 841er, sind jetzt aber dazu übergegangen, bei neuen Leuten 842er Geräte zu empfehlen, einfach aufgrund der besseren Hardwareausstattung, sodass wir eigentlich mit den 4MB Geräten die so langsam auslaufen lassen möchten. Ne?
Ja, bisher haben wir es zumindest immer geschafft, dass die Firma auf die 4 Megabyte Geräte passt. Das war, glaube ich, auch immer so das Ziel unserer Optimierung, dass wir die Geräte auch unterstützen können. Aber inzwischen sind, glaube ich, die 842er zumindest preislich und ausstattungsmäßig gesehen da schon besser dabei.
Die haben auch schon einen USB-Anschluss dran, oder? Damit man irgendwelches andere Gedöns anschließen kann. Und was kosten die jetzt so ungefähr?
Ich glaube so um die 28 bis 30 Euro.
Okay,
kommt immer auf auf die Tagesform.
Das ist immerhin fast der doppelte Preis.
Ja, der letzte, den wir hier in Weimar gekauft haben, der hat mit Porto und Versand sogar 35 Euro gekostet. Aber ich sag's mal so, wer 15 Euro ausgeben kann, kann auch 35 ausgeben. Je nachdem, wenn man das möchte. Natürlich, ob die Weimar-Netz-Firmware in Zukunft noch auf 4 MB Flashes laufen wird, das wissen wir noch gar nicht. Es gibt dann so einige Sachen, die wir rauslassen mussten. Ja, das ist dann zum Beispiel bei Tink, VTune die Verschlüsselung. Das heißt, unsere Tunnel zu den Tunnelservern, die laufen unverschlüsselt. Solche Funktionalität wurde dann weggelassen, um auf das 4 MB Image zu passen. Ja.
Willst du? Ja gut, aber für die Tunnel braucht man ja auch keine Verschlüsselung. Das wäre dann nur der kürzeste Weg, der auf dem ganzen Weg bis zum Endpunkt verschlüsselt ist. Also das sehe ich auch an der Stelle eher unkritisch.
Nein, das würde auch zusätzlich die Geschwindigkeit verlangsamen.
Genau.
Also hat man ja auch nichts davon. Mal eine weniger technische Frage, weil wir jetzt wirklich sehr, sehr technisch geworden sind. Gibt es bei euch auch Flüchtlingsheime und habt ihr auch so wie andere Freifunkinitiativen bei irgendwelchen Flüchtlingen ausgeholfen, sodass sie Internet kriegen konnten?
Also wir in Weimar haben das gemacht. Das hat sich leider sehr lange hingezogen. Die Anfrage kam ursprünglich letztes Jahr im September von einem Mitarbeiter der Stadt Weimar für das Flüchtlingsheim in der Ettersburger Straße. Leider hat sich dann die Stadt selbst dagegen gesperrt. Es wurden keine Gelder freigegeben. Dann wechselte mehrfach das Personal in diesem Flüchtlingsheim. Letzten Endes haben wir das dann dieses Jahr im März endgültig angeschlossen, Ende März, Anfang April. Das hat dann auch gut funktioniert und im Mai kam dann die Aussage, dass das Flüchtlingsheim zum Ende des Jahres geschlossen wird. Im Moment laufen dann noch zwei andere Projekte, wo aber noch nicht klar ist, wie wir mit dem Internet dahin kommen, sodass wir sagen können, dass ein Projekt erfolgreich umgesetzt wurde und zwei sind noch in der Schwebe im Moment.
Warten wir noch auf.
Ja, in Erfurt ist natürlich auch so, dass wir mit verschiedenen, wirklich mal Trägern gesprochen haben, die durchaus auch Interesse haben, das zu unterstützen. Manchmal hat es einfach nicht geklappt, weil einfach kein Internetanschluss da war. Das heißt, der Träger hat gesagt, okay, wir können da jetzt keinen Internetanschluss legen. Wir haben keinen Richtfunk hinbekommen, also ist es irgendwie nicht geworden. Aber bei 3-4 Einrichtungen hat das ganz gut funktioniert. Die haben auch selbst Geräte gekauft, haben dort bis zu 80 Geflüchtete dort vernetzt und einige sind auch außerhalb von Erfurt. Das heißt, wir haben natürlich auch ein bisschen über den Stadtrand hinaus einige Einrichtungen unterstützt und es hätte besser laufen können, aber andererseits legen wir auch Wert darauf, dass die Träger und die Mitarbeiter dort auch ein bisschen Selbstinteresse zeigen und wir nicht dort wie so ein Dienstleister hingehen, alles aufbauen und die dann eigentlich nicht wissen, was sie da machen.
Ja, und ich weiß noch, aus Jena, da gibt es auch einige Projekte, die dort gelaufen sind, was Flüchtlingsunterkünfte angeht. Leider ist jetzt aus Jena keiner mit heute dabei. Aber die waren da auch recht fleißig und haben da viele, da wurde viel dezentral untergebracht und hatten da auch viele Richtfunkverbindungen geschaffen. Was letztendlich auch Freifunk in Jena wieder geholfen hat, dass da einfach mehr Verbindungen, mehr Knoten aufgebaut worden sind und dass es da wieder weiterläuft.
Habt ihr eigentlich so eine Vorstellung von, wie viele Leute bei euch das Freifunknetz nutzen? Also ihr wisst natürlich, wie viele Knoten ihr habt, aber habt ihr auch eine Vorstellung davon, wie viele Leute die Hotspots, die ihr da sicherlich auch bereitstellt, was ja mittlerweile Usus ist bei den Freifunkern, wie viele da so tagsüber sich zum Beispiel damit verbinden und eure WLAN-Hotspots nutzen?
Also wir in Weimar führen mit Absicht keine Statistiken. Das hat politische Gründe. Wir sehen natürlich an dem Netzwerktraffic, dass mal mehr und mal weniger los ist. Im Durchschnitt habe ich so eine Zahl von 30 Gigabyte im Kopf, die im Monat über unsere VPN-Server laufen. Aber eine Zahl an Nutzern können wir nicht festmachen.
Also 30 Gigabyte? Ja. 30 Gigabyte ist ein bisschen wenig, glaube ich. Also über den VPN-Server vom Weimar-Netz laufen so 1 Terabyte im Monat in jede Richtung. Okay. 30 Gigabyte ist vielleicht ein Internetanschluss, über den das läuft, aber ansonsten haben wir auf dem Weimar-Netz-Server so 1 Terabyte Traffic und wir tracken aber halt tatsächlich nicht, welche Clients und wie viele Clients an den Knoten angemeldet sind. Sondern vergessen das einfach.
Ich weiß das jetzt zum Beispiel für Berlin auch nicht, aber ich bin von einem Journalisten von Newsweek gefragt worden, wie viele Leute wir dann quasi so tagsüber versorgen und ich wusste es auch nicht. Also ich habe es auch selber nicht recherchiert. Man könnte ja die Informationen irgendwie zusammentragen. Deswegen werden ja die Leute nicht de-anonymisiert. Also man müsste nur halt von jedem Access Point erfassen, wie viele Clients der da assoziiert hat.
Wir in Erfurt können das durchaus schon erfassen. Ich sag mal, zum einen durch diese vorgefertigte Clouren-Umgebung wird das auch schon mitgebracht, dass die Zahl der Nutzer irgendwie immer bekannt ist, also pro Knoten. In Erfurt schwankt das immer zwischen 200 und 300 am Tag. Und natürlich, wir können dann durchaus auch nachvollziehen, dass in Flüchtlingsunterkünften die Nutzer jeden Tag, also den ganzen Tag online sind. Wir haben natürlich alle Smartphones oder so, aber manche Knoten sind durchaus hochfrequentiert, was uns ein bisschen auch dabei hilft zu sagen, wir können an der Stelle vielleicht auch mal aufrüsten, mehrere Geräte in andere Richtungen hängen und so weiter. Und an Traffic, ich hatte mal geguckt, ich glaube, wir haben über die zwei Exit-Server, die wir haben, also einen über das Weimar-Netz und den zweiten über einen Schweden-Server, so 300 Gigabyte am Tag an Traffic.
Ja, das ist doch auch schon ganz schön beachtlich. Eine Frage, die sich mir noch aufdrängt, ist was eure Erfahrung ist, wenn ihr da so einen Access Point hinstellt, jetzt gerade da, wo sehr viel frequentiert wird, also wie viele Leute können das quasi simultan benutzen, die dann quasi an einem so einen WLAN dranhängen? Also was ist eure Erfahrung, bis zu wie viel Clients funktioniert das da?
Also wir in Weimar wissen es im Moment nicht ganz genau. Wir haben nämlich einen Bug in unserer Firmware, der im Moment nicht über 15 Clients hinausgeht, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Sodass wir sagen können, also wir haben Clients, die mehr als 15, 20 User machen, aber dann gibt es da irgendwo ein Problem, sodass wir es nicht ganz genau wissen.
Genau, und ansonsten ist es auch limitiert auf, glaube ich, 28 pro Knoten, weil wir halt ein IP-Schema einsetzen, wo eben im DHCP-Range quasi diese 28 Adressen drinstehen.
Ja, okay, na klar, wenn ihr die bei der IP-Konfiguration nicht mehr herausgibt, könnt ihr das natürlich steuern. Ja. Ansonsten kann man es auch am WLAN-Client kann man selber einstellen, also am Access Point, wie viele Clients er zulässt, bevor er die dann abweist. Und die Sache mit den 15, ja, das ist, ich glaube, es ist schon ein, zwei Jahre her, dass ich davon gehört habe, dass es da so eine Limitierung gibt, dass der Treiber bis 15 gut performt und er nimmt auch noch mehr Clients an, aber dann bricht dann die Geschwindigkeit radikal ein. Also es ist nicht so, bei 15 geht es super und bei 16 bricht dann der Traffic für alle relativ stark ein. Ich weiß aber gar nicht, ob das Problem eigentlich bei neueren Treibern noch besteht. Müsste ich auch mal recherchieren. Weil leider der Entwickler Felix kümmert sich in letzter Zeit nicht mehr so sehr darum. Der arbeitet jetzt an einem anderen Treiber für MediaTek. Da wollte ich jetzt auch mal irgendwie Hardware kaufen und mal testen, ob die jetzt quasi einen Ersatz liefern kann.
Was ich weiß, ist, dass die 841er-Geräte durchaus noch viel Nutzer zulassen. Also mit der Clouren-Umgebung, die hat ja einige Kernel-Anpassungen, die über OpenWRT hinausgehen. In Erfurt haben wir das eigentlich kaum erreicht, dass, was ich, mehr als 20 Nutzer drauf sind. In anderen Communities, die ich beobachtet habe, sind es teilweise 30 bis 40. Also das ist schon beachtlich. Und es gab auch Geräte, die noch mehr Nutzer drauf haben. Also vielleicht auf einer Nanostation. Aber wie das dann performt, haben wir selber auch noch nicht ausprobiert. Also wir haben noch nicht 40 Nutzer getestet. Ich befürchte, bei 2,4 GHz ist sowieso irgendwann einfach zu Ende. Da gibt es nicht mehr so viel rauszuholen.
Ja, irgendwann ist immer Ende. Handy, hast du noch was dazu?
Dazu jetzt nicht, nein.
Okay, ja, ich meine, unsere Sendezeit neigt sich dem Ende zu. Kaum hat man angefangen, schon ist es wieder zu Ende. Wir sind jetzt bei 22.13 Uhr. Gibt es noch irgendwas, was ihr loswerden wollt aus Erfurt und aus Weimar in den letzten zwei Minuten?
Naja, also ich würde noch kurz einwerfen, also was wir noch bei uns halt machen, ist, dass wir natürlich unsere monatlichen Treffen machen. Das ist, Weimar macht das, glaube ich, sogar wöchentlich. Das ist also für eine Community immer sehr wichtig, dass man irgendwie einen Anlaufpunkt hat, wo man sich treffen kann. Und in Erfurt hat das auch erst richtig gut funktioniert vor 3 Jahren, als wir unseren eigenen Hackerspace gegründet haben. Vorher hat das eben nicht funktioniert.
Ja, Stefan, ich hake da gleich nochmal ein, richtig. Wir treffen uns in Weimar einmal in der Woche. Wobei es in der Vergangenheit auch so war, dass wir uns in Thüringen einmal im Monat getroffen haben, bis Anfang, Ende des letzten Jahres. Und das sollten wir, glaube ich, auch beibehalten. Das ist immer ein guter Austausch, einfach weil die verschiedenen Communities auch unterschiedliche Konzepte fahren. Wie gesagt, in Erfurt wird Clouren benutzt. Wir haben hier in Weimar unser Kalua. Und das ist immer ganz interessant zu hören, was andere Communities so machen, die in der näheren Umgebung sind. Da wäre in Thüringen zum Beispiel noch Gera zu nennen, die ein ein Pilotprojekt des Landes Thüringen ergattern konnten. Und da kann man dann immer mal schauen, was machen die anderen. Gibt es vielleicht technisch auch Neuerungen und kann da Erfahrungen austauschen.
Genau, das hat, glaube ich, sehr geholfen, dass wir uns da vernetzen konnten. Das hat auch in anderen Bundesländern sehr viel Erfolg gezeigt, dass man sich da landesweit zumindest irgendwie regelmäßig getroffen hat und die Communities einfach in Kontakt miteinander gekommen sind.
Und ein Hacker- und Makerspace-Gründen der lokalen Community hilft auf jeden Fall, wie ich jetzt gehört habe. Ja, 22.14 Uhr sind die letzten Sekunden. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Mitmachen. Ich bin ja ganz froh, dass es gelungen ist, jetzt trotz Sommerloch und August irgendwie da was auf die Beine zu stellen. Also vielen Dank an euch alle.
Ja, vielen Dank, dass das so kurzfristig geklappt hat. Ich habe das ja heute früh erst irgendwie angeleiert.
Ja. Ja, danke und viele Grüße nach Berlin hier aus Weimar. Andi, wir sehen uns am Samstag.
Oh.
Okay.
Ja, danke auch aus Erfurt. Tschüss.
Tschüss, ja, vielen
tschüss.
Dank.
Tschüss.